herzlich willkommen zur Episode 113. Ein großartiges, kleines, feines Büchlein haben wir euch heute mitgebracht. Es heißt HK, was die Menschen in Organisationen von der Maori-Kultur lernen können. Wir reisen also nach Neuseeland, wenn ihr so wollt. Und ich habe mir als Mitreisende die Steffi Gröschow mitgebracht. Hallo Steffi, und du hast ja das Buch auch vorgeschlagen und Neuseeland-Erlebnisse mitgebracht. Ganz toll. Ich sag hallo und schön, dass du da bist.
Kia ora, liebe Angela. Ich freue mich total, dass wir jetzt inzwischen unser zweites Buch besprechen. Ich war ja schon mal mit Vivian Dittmar hier, beziehungsweise. Und dieses neue Buch, HK, reiht sich ja sehr schön darin ein, wie wir als Menschen miteinander in Beziehung gehen sollen. Und die Gründe, warum ich dieses Buch vorgeschlagen habe, sind eigentlich einmal, ich habe über den Jahreswechsel eine 5-wöchige Reise nach Neuseeland gemacht. Und es war eine sehr schöne Reise, die mich auch sehr im Inneren verändert hat. Und da kam dieses Buch wie gerufen. Dann interessiere ich mich in letzter Zeit immer mehr für die indigenen Völker und habe so dieses Gefühl, dass die eine wahre Weisheit in ihrem Leben haben. Und dass wir davon eigentlich noch eine ganze Menge in die Neuzeit mitnehmen können. Und dabei denken wir ja immer so, die indigenen Völker, naja, also haben nicht so Autos wie wir und schöne Wohnungen wie wir und Fabriken wie wir. Aber trotzdem habe ich so dieses Gefühl, dass sie uns in vielen, was so Wissen betrifft, trotzdem überlegen sind. Und deshalb war ich auch so ganz neugierig, wie die Maoris in Neuseeland leben. Und es gab auch noch so einen dritten Grund. Ich hatte immer so ein bisschen dieses Gefühl, dass irgendetwas in meiner Vergangenheit mir fehlt. Also ich habe irgendetwas verloren. Ich hatte dieses Gefühl, ich habe irgendetwas verloren und ich wollte es gern wiederfinden. Und es war doch tatsächlich so, dass ich es in Neuseeland gefunden habe. Nämlich in diesem Land existiert etwas, was mich sehr an meine alte Heimat, an die DDR erinnert hat. Und daran kann ich ja später nochmal anknüpfen. Und auch deshalb war dieses Buch so erhellend für mich, weil ich dachte, na ja, immer dieses Denken an so eine alte Zeit und das ist ja irgendwie so Rumkram in alten Vergangenheiten und irgendwie früher war immer alles besser. Und durch dieses Buch und durch meine Reise habe ich aber erfahren, nein, das ist nichts aus der Vergangenheit, sondern es existiert heute noch. Und deshalb hat mich dieses Buch auch so berührt. So, und das sind die drei Gründe und ich freue mich total, dass ich mit dir darüber sprechen kann.
Ja, das haben wir im Vorfeld ja kurz schon mal besprochen. Und was mich gleich angesprochen hat an dem Buch, als ich reingelesen habe, nachdem du mir es vorgeschlagen hast, war tatsächlich ja, wird ja auch beschrieben, aus welchen Gründen haben die beiden Autoren das geschrieben. Übrigens, um die Namen hier auch zu nennen, habe ich ganz vergessen am Anfang, das sind Rebecca Burke und Nicolas Korte. Das Buch ist auch neu von 2024, muss man auch mal dazu sagen. Und sie beschreiben am Anfang auch, also Nicolas Korte kommt aus dieser New Work ich sage jetzt mal Blase-Szene. Und das fand ich dann faszinierend, weil der sagt, naja, wenn man mal in diese Maori-Kultur guckt, dann finden sich ganz viele New Work-Elemente wieder, bis hin zu, er zitiert ja auch Friedhof Bergmann, wo man feststellen kann, wenn man auf die Werte der Maori mal schaut, machen wir dann auch gleich Kapitel für Kapitel, dann entdeckt man sehr viel, was sich da eben wiederfindet und was eben auch ein bisschen, wenn man mal drunter guckt, also hinter die Kulissen guckt, was auch eben mehr ist als nur so, wir reden uns die Welt jetzt schön und tun irgendwo so Buzzwords hinhängen, sondern in der Maori-Kultur sind es tatsächlich gelebte Werte und wie wirken sich die dann ausgesellschaftlich. Also finde ich super spannend und was ich natürlich auch großartig finde, dass die Rebecca als erste oder überhaupt einzige Deutsche hier eine Professorin für Maori-Kultur in Neuseeland ist. Und da gibt es auch Geschichten im Buch dazu, die ich sehr berührend gefunden habe.
Ich fand das auch sehr schön, dass die Autoren nochmal im Buch geschrieben haben, warum sie dieses Buch eigentlich eben halt mit diesem Schreibprozess begonnen haben. Und das ist eben halt nicht bloß eben halt ein Blick in diese Kultur, sondern eben halt auch Inspiration für die Team- und Führungsentwicklung ne, in unserer heutigen Zeit. Und liefert ja wunderbare Fragen, wo man noch mal gucken kann, wo verorten wir uns in der Welt, ne, mit welchem Blick sollen wir durch die Welt gehen. In dem Buch sind ja in jedem Kapitel ganz, ganz viele Fragen dabei, sehr schön. Und ich würde noch ergänzen in dieser Aufzählung, ne, warum Sie dieses Buch geschrieben haben. Also für mich ist es auch ein Buch, was man durchaus nach einer Neuseelandreise lesen kann, weil es öffnet noch mal das Herz, es bestätigt noch mal so schön die Intuition, die man hatte und die man dann vielleicht auch in Neuseeland gefunden hat. Und man merkt dann eben, man lag da nicht so falsch und man kriegt das nochmal bestätigt, was man da erlebt hat. Für mich war es auch so ein bisschen wie Schmerzlinderung, wenn ich so an die vergangenen Zeiten denke. Und für mich auf alle Fälle auch ein Buch, was so unwahrscheinlich viel Zuversicht schenkt. Und ja, wirklich großartig.
Ja, und weil du Zuversicht sagst, das ist gleich am Anfang, weil es wird ja immer wieder der Bezug hergestellt, jetzt zu westlichen, zu deutschen Unternehmen und wie ticken die und was können wir davon lernen. Und dass ich, also gleich am Anfang ist so dieses unternehmerische Denken, also wie sieht der Maori-Fokus aus? Und da sprechen sie von einem, das muss man vorlesen, so schön ist es. Es ist auch, du hast es auch am Anfang gesagt, da sind so viele Sätze drin. Jeder einzelne Satz, den kann man auf Goldwaagen legen und in sich wirken lassen. Also ganz wunderbar. Und da schreiben sie erstens, also anstatt sich ausschließlich auf Profit zu konzentrieren, die Maori-Unternehmen, ist es ein Fokus von einem fein austarierten Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Wohlstand und sozialem, kulturellem und ökologischem Wohlergehen. Und da gibt es dann, die nennen es die vierfache Balance: Menschen, Erde, Zweck und Gewinn, die als Kompass für Entscheidungsprozesse dienen. Und als ich Kompass gelesen habe, ist sofort bei mir genau dieses Bild im Kopf erschienen. Und für mich war klar, also wenn man die Kompassnadel sieht, was ist im Norden? Das sind für mich die Menschen, das ist der Leitstern. Was ist im Süden? Das ist die Erde, das ist unsere Erde, das, was uns, der Grund, also deswegen unten. Im Osten geht die Sonne auf, das ist der Zweck eines Unternehmens. Und im Westen geht die Sonne unter und da erst kommt der Gewinn am Schluss. Und diesen Kompass, also der ist gar im Buch gar nicht, kommt der gar nicht vor, aber der war auf einmal so bumm, in meinem Kopf und ich dachte mir, das ist so ein so genialer Gedanke, ein Unternehmen mit diesem Kompass, so zu betreiben. Und bin ja auch so ein, beschäftige mich ja mit dem Thema Nachhaltigkeit auch intensiv. Und allein dafür, und das steht, glaube ich, schon auf der Seite 10 oder 12, hat sich, ist das ganze Buch, hat das für mich eine ganz großartige Bedeutung.
Also, du hast das so schön auf den Punkt gebracht. Und die Maori verstehen ja, dass wahrer Wohlstand über diesen finanziellen Gewinn hinausgeht und Harmonie mit den Zielen der Gemeinschaft und Gesellschaft erfordert. Und nur dieser Weg ermöglicht es ja, authentisch zu sein. Und dieses Wort Wohlstand da drin, also wahrer Wohlstand, das hatten wir übrigens auch bei der Vivian Dittmar, die ja gesagt hat, es gibt den Zeitwohlstand, Beziehungswohlstand, ökologischen Wohlstand, Kreativwohlstand, ne, wo ich dann auch wieder so Verbindungen sehe.
Genau. Und was ich da aber auch nochmal, weil das klingt jetzt immer, oder vielleicht klingt es auf dem ersten Zuhören so, Harmonie und alles ist Pille-Palle Eierkuchen. Und da fand ich dann auch schön am Anfang, also als die beiden sich kennengelernt haben und über dieses Buch gesprochen haben und wie sie es aufziehen werden. Ich weiß, da weiß ich jetzt die Formulierung nicht mehr, aber stand zu dem, wir haben um die Inhalte gerungen. Also wir haben sehr wohl gekämpft, aber nicht gegeneinander, sondern miteinander, damit das Beste rauskommt. Und ich finde das auch, und das kommt dann an mehreren anderen Stellen ja auch vor, es geht nicht um Harmonie im Sinne von, es gibt weder Streit noch, also es wird gestritten, es wird Klartext gesprochen. Und erst dann erzeugt es Wohlstand oder Harmonie. Und das kommt auch in dem Buch immer wieder durch, dass es eben nicht darum geht, Wir streicheln uns nur lieb über den Kopf, aber trauen uns nicht zu sagen, was Sache ist. Also fand ich auch schön. Dieses Wir ringen um den Inhalt, fand ich mal eine tolle Formulierung.
Der Nicolas Korte, mit dem hatte ich ganz kurz Kontakt auf LinkedIn und der hat mir das auch nochmal bestätigt, dass dieses Buch eine riesengroße Herausforderung für ihn auch war. Erstens, weil er auch schon ein bisschen reifer ist und sein erstes Buch er jetzt erst in dem Alter geschrieben hat und weil es eben immer dieses Ringen mit dieser Rebecca gab. Und dass sie, also die Rebecca sehr dafür eingestanden hat, dass man wirklich diese Kultur nicht oberflächlich betrachtet, sondern wirklich in die Tiefe geht. Und dass es so eine Genauigkeit bekommt und nicht irgendwie, ne, wir machen alles schön und heile Welt, sondern wirklich in die Tiefe geht. Und das merkt man dem Buch, glaube ich, auch an. Also ich.
Also fand ich auch, das ist genau das Richtige, was du nochmal sagst. Es geht eben nicht darum, irgendwelche Motivations-Chakra-Sprüche abzuleiten, die man dann bei irgendeinem Team-Building-Meeting gemeinsam rausschreit, sondern es geht um die drum, die wahre Bedeutung zu suchen und zu erkennen und auch diese Kultur der Maori wertzuschätzen an der Stelle und nicht zu einem, ich habe einen coolen Spruch auf dem T-Shirt. Verkommen zu lassen.
Ja, genau. Und ich würde noch mal einen Satz aus dem Buch vorlesen, nämlich den ersten. Hab nämlich einen Freund, der ist Autor, und der hat mir immer gesagt, ja, eigentlich kommt es bei jedem Buch auf den ersten Satz an. Er liest immer den ersten Satz und wenn der gut ist, liest er weiter. Und ich finde, auch das Vorwort sitzt ja schon. Das ist immer es gibt ein Zitat, das ist dann eben halt in der Maori-Sprache. Und dann, die Übersetzung, diejenigen, die führen, geben denen, die folgen, das Augenlicht. Die, die folgen, geben denen, die führen, das Leben. Es ist doch, also ich habe ihn bestimmt 5 oder 6 Mal gelesen, einen Satz, der sitzt doch schon mal.
Ja, und du liest ihn vor und ich habe Gänsehaut. Es ist wirklich so. Also wirklich ein toller Satz, ja.
Großartig.
Ja. Jetzt könnten wir aufhören und alle einfach das Buch lesen lassen, aber das machen wir natürlich nicht. Lass uns einfach in die Kapitel einsteigen, weil jedes Kapitel steht ja für einen Wert, für einen Kulturgut in der Maori-Welt. Und das erste, vielleicht kannst du mir da nochmal helfen, die Sprache der Maori ist natürlich eine, die jetzt nicht, also wo ich jetzt nicht wüsste, wie man es ausspricht. Und wenn wir hier irgendwo falsche Aussprachen haben, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, dürft ihr uns gerne verbessern. Also wir nehmen uns das nicht das Recht heraus, das sauber aussprechen zu können. Aber das erste heißt eben Whakapapa, das Archiv deines Lebens, so heißt das erste Kapitel. Und Untertitel, die Bedeutung des Kennenlernens. Und da habe ich für mich schon ganz was Großartiges rausgezogen, aber ich bin erstmal gespannt, was du in diesem Kapitel für dich gefunden hast.
Ja, was meint dieses Wort eigentlich? Es ist ja so diese natürliche Verbindung oder der Verbindungspunkt zwischen Menschen, Menschen und Orten, Menschen und Zeit, aber auch zum Beispiel Menschen und Unternehmen. Und es geht immer darum, das sichtbar zu machen und anderen Anknüpfungspunkte zu geben. Und Unternehmen machen das ja schon, indem sie zum Beispiel jetzt viel über den Purpose zum Beispiel sprechen und schreiben. Und das ist schon etwas, ne, wo man sagt, man geht wirklich mit den anderen in einen richtig engen Kontakt von Anbeginn an. Und da fangen die beiden Autoren ja gleich erstmal mit einer Vorstellungsrunde an. Das fand ich ja schon total gut. Die habe ich dann wirklich nach meiner Neuseelandreise gleich mal in unserer Community bei so einem Abend, wo wir über die indigenen Völker gesprochen haben, probiert. Wenn die sich vorstellen, gibt es nämlich ein richtiges Ritual. Und diese Vorstellungsrunde beginnt eigentlich mit Landmarken. Also ich würde dann zum Beispiel sagen, ich bin am Fuße des Schwarzen Bergs geboren und an der Quelle der Schwarzen Elster aufgewachsen. Und das ist ja schon mal ein ganz anderes Vorgehen, als wenn ich sage, ja, ich bin Organisationsberaterin oder Digitalisierungsberaterin oder Geschäftsführer oder, sondern man beginnt wirklich mit etwas, was ganz menschlich ist und was eigentlich sagt, wo kommt dieser Mensch her? Und das macht ja schon mal, das macht ja so eine Begrüßung und ein Kennenlernen schon mal ganz anders.
Ja, das mochte ich auch total gerne, weil der Nikolas ja mit, du sitzt im Flieger und wie stellst du dich vor, wenn du einen Sitznachbarn hast und solche Geschichten. Aber grundsätzlich tatsächlich ist es ja so, in der westlichen Kultur ist eine Vorstellung immer Vorname, Nachname, Beruf. Das heißt, worüber definieren wir uns? Über unsere Stellung in einem Unternehmen, über unseren Beruf. Und da finde ich das einfach, und dann war es das. Und da ist eben diese Verbindung, die die Maori herstellen über Landmarken, also eben über, wo komme ich her, aus welchem Ort, wer sind meine Eltern? Also auch da werden die Eltern explizit benannt. Natürlich auch, sie erklären immer auch ein Stück weit die Kultur, die dahinter steckt, weil die Maori halt aus bestimmten Stämmen stammen. Also das führt jetzt zu weit, das hier zu erklären. Das darf man gerne im Buch nachlesen. Und dieses Verbindung schaffen im Sinne von, ich finde einen Anknüpfungspunkt als anderer Maori. Diese Gegend kenne ich. Stimmt. Mit diesem Elternteil bin ich vielleicht über drei Ecken verwandt oder bekannt oder hatte ich schon zu tun. Und das ist dieses schöne Verbindungen schaffen. Und da, also du hast mir deine Kurznotizen vorher auch einmal gezeigt. Wir haben relativ immer gleich die gleichen Sachen rausgeschrieben. Das fand ich dann auch irgendwie sehr schön. Aber so dieses, wir können dabei lernen, dass es etwas viel Natürlicheres und Wirkmächtigeres als Mitarbeiterbindung gibt. Und das ist die Mitarbeiterverbindung. Ich liebe diesen Satz.
Und ich meine, das ist ein ganz, ganz einfacher Satz, aber da steckt ja so viel drin. Und es gibt ja die letzte Gallup-Studie, und das sagt ja, dass der Anteil der Beschäftigten mit geringer emotionaler Bindung bei einem Höchststand liegt, nämlich 78%. Die Zahl hochgebundener Mitarbeitenden fällt auf 9%. Also, das muss man sich mal vorstellen. Also, die gehen, also Mitarbeitende, die gehen auf Arbeit. Und ne, verdienen da eben halt ihr Geld, aber sie haben überhaupt gar keine Verbindung mehr. Früher sind sie ja wenigstens noch wegen den Kollegen hingegangen, aber scheinbar ist das auch weniger geworden. Und das ist doch eigentlich total traurig und ne, zeigt ja auch, wie dringend es ist, sich mit einer Mitarbeiterverbindung zu beschäftigen. Und vielleicht ist ja dieses Buch so der erste Anstoß, nochmal neu zu überdenken, wie wir das in Organisationen gestalten wollen.
Was mir da eingefallen ist, auch noch wieder als Idee, also meine Kundinnen und Kunden, die Steuerberater, die machen ja Bilanzen und da werden ja Zahlen der Vergangenheit immer angeguckt. Unter dem Gesichtspunkt fände ich es ja mal spannend, eine Bilanz der Personen zu machen. Also wenn ein Unternehmen gegründet wird, hat es einen Gründer und dann kommt eben ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin, dann gibt es Teamleiter. Also ein Unternehmen mal anhand der Personen, die darin gearbeitet haben und jetzt darin arbeiten, vorzustellen. Das finde ich mal eine schöne Art und Weise zu bilanzieren. Und da schreiben sie auch, und das fand ich auch nochmal einen so schönen Satz, nämlich, wenn man von den Personen und von seiner Verbindung zur Vergangenheit spricht, dann öffnet es die Tür zur Demut. Und es ist eine der wichtigsten Charaktereigenschaften toller Führungspersönlichkeiten. Und das sehe ich genauso, nämlich dieses, es bin nicht ich, der hier alles schafft und geschaffen hat, sondern es gibt immer vor mir Menschen, die dazu geführt haben, dass ich jetzt den Platz einnehmen konnte und kann, den ich jetzt habe. Also diesen Gedanken mag ich total gern.
Das fand ich jetzt so eine ganz schöne Idee von dir, eben halt zu gucken, wer hat das Unternehmen gegründet, wer kam danach. Dass die Vergangenheit wirkt, das merken wir manchmal in Organisationen. Also ich bin vor Jahren mal in einer gewesen. Da gab es irgendwann mal vor 40 Jahren einen Konflikt. Und die Leute, die jetzt im Unternehmen waren, die kannten den Konflikt gar nicht, aber er wirkte noch nach sozusagen. Und wie wichtig ist es doch, sich wirklich mit seiner Geschichte auseinanderzusetzen und diese Geschichte auch zu pflegen. Das ist mir auch noch mal beim Lesen eingefallen, dass es eigentlich eine super schöne Sache ist, auch so einem Unternehmen und den Menschen darin wirklich eine Bedeutung zu geben und das auch zu pflegen.
Ja, genau. Und zwar auch wieder eben nicht im Sinne von, ich zähle die Jahreszahlen auf von der Gründung bis heute und dann 3 Jahre später haben wir die neue Niederlassung gegründet, sondern wirklich von den Menschen ausgehen. Das finde ich einen tollen Gedanken und den nehme ich mir da mit aus diesem ersten Kapitel, womit wir zum zweiten kommen. Das heißt Mana, Sammelgefäß deiner Bedeutsamkeit. Und da habe ich echt bisschen auch gebraucht und habe länger nachgedacht, weil Mana, finde ich, ist jetzt kein Konzept, das so sehr leicht eingängig ist. Wie hast du das für dich interpretiert und verstanden?
Ja, also im Buch steht ja, Mana ist allen Wesen und Dingen eigen. Es ist eine Kraft, die jeder in sich trägt. So, da dachte ich mir, okay. Und dann auf den folgenden Seiten wurde es immer deutlicher, weil ja dort gesagt wurde, Mana wächst mit der Übernahme von Aufgaben, insbesondere für die Gemeinschaft. Also je mehr die Menschen für die Gemeinschaft tun, desto höher ist eigentlich das Mana, was sie haben. Und dann dachte ich, das ist doch total krass. Ich stelle mich in den Dienst der Gemeinschaft und damit steigt mein Mana. Und dann dachte ich, ist das bei uns eigentlich auch so? Ist das bei uns in der Republik auch so? Ist das tatsächlich so? Und habe irgendwie so dieses Gefühl gehabt, nein, das ist etwas, wo wir uns wirklich abschauen können von den Maoris, dass dieses Mana bei denen viel, viel stärker ausgeprägt ist, dass sie sich viel, viel mehr für ihre Familie, für ihren, ich sage jetzt mal, Stamm sozusagen einsetzen und etwas für die Gemeinschaft tun. Und das ist richtig in der Kultur verankert und übrigens nicht bloß bei den Maoris, sondern ich habe das in ganz Neuseeland gespürt.
Ja, das beschreiben Sie auch. Also da ist ja ein tolles Beispiel, das ich gerne gleich erzähle. Also vielleicht, also wenn man es übersetzt, das Wort Mana, dann wäre es sowas wie Ansehen, Reputation. Der Unterschied, der wirklich der entscheidende Unterschied und der ist schwer dann zu fassen, finde ich, ist tatsächlich zur westlichen Kultur. Was bedeutet bei uns, wenn wir Ansehen, Reputation und so weiter denken, dann ist es der Status dieses Menschen, der ist ein wichtiger Mensch oder ein reicher Mensch oder also irgendwie der hohes Ansehen genießt, weil er irgendwas geleistet hat, hat eine wahnsinnig wichtige mathematische Formel entwickelt, einen großartigen Roman geschrieben, was auch immer. In Neuseeland ist es anders, ist mit Ansehen was anderes verbunden, nämlich was sieht die Gesellschaft in dem, was hat er für die Gesellschaft geleistet? Also eigentlich die Selbstlosigkeit steht da im Vordergrund. Nicht ich mache was für mich, damit ich reich, schön und großartig werde, sondern was tue ich für die anderen? Und wenn die anderen das wertschätzen, dann bekomme ich Mana. Also das wird mir immer von anderen zugeschrieben. Und das ist zum einen, finde ich, ein ganz tolles Wertekonzept. Zum anderen habe ich dann aber schon auch gedacht, wow, der Druck auf die Menschen ist aber schon groß da. Wenn ich jetzt sage, nee, ich habe jetzt keinen Bock auf, ich gehe die Welt retten. Jetzt mal übertrieben gesagt. Weil auch dieses Mana ein Familienansehen immer bedeutet. Und wenn einer sich, sage ich mal, schlecht verhält oder eben nichts für die Gemeinschaft tut oder eben der Gemeinschaft schadet, dann überträgt sich das auch auf die ganze Gemeinschaft, auf den Stamm, die Familie. Und irgendwie, ich verstehe das Konzept super und ich finde es auch großartig, aber an manchen Stellen denke ich mir, wenn man da in die Realität guckt, auch in Neuseeland, und vielleicht kannst du ja dann noch konkrete Beispiele nennen von deinem Besuch, ist es dann wirklich so ein ehrbares oder übt es auch starken Druck auf den Einzelnen aus?
Ich weiß nicht, ob wir das so interpretieren, weil wir in diesem System leben. Wenn man in Neuseeland lebt und wahrscheinlich noch spezieller, wenn man da in einer Gemeinschaft von Maoris lebt, da ist das vielleicht gar nicht so, weil das bei denen, das ist in den Genen drin. Also mir ist da zum Beispiel eingefallen, dass es da, wo ich aufgewachsen bin, in der DDR, wir ja auch ständig irgendwelche Sachen machen mussten für die Gemeinschaft. Also, das war ganz natürlich, dass wir irgendwie so Arbeitseinsätze am Wochenende hatten. Das haben wir gar nicht in Frage gestellt. Das hat uns auch keinen Druck gemacht. Und da gab es auch keinen, da nehme ich dran teil oder da nehme ich nicht dran teil, weil das war einfach so, das war eine Selbstverständlichkeit, dass man das macht. Und deswegen denke ich, dass das in denen ihrer Kultur eben halt kein Druck ist, sondern eben halt so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und ich glaube, das merkt man den Menschen da an. Also sie haben mehr dieses Gemeinwohl, diese Gemeinschaft im Auge. Und da könnten wir uns wirklich eine dicke Scheibe von den Neuseeländern abschneiden.
Ja, und also unter einem Gesichtspunkt auf jeden Fall auch. Also als Beispiel wird dort ja der Rücktritt von der ist es also Staatsfrau Jacinda Ardern 2023 besprochen. Und zwar jetzt, wenn man da aus der westlichen Sicht drauf guckt, sagt, also sie ist ja zurückgetreten nach dem Motto jetzt ist genug. Sie glaubt, jemand anderer ist da der Bessere dafür. Und in der westlichen Kultur, bei uns ist es ja ein, wie heißt ein Niederschlag. Also würde das ja der Reputation dieses Menschen schaden, wenn ich sage, ich trete zurück, weil ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr oder ich glaube, jemand anderer ist der Beste. Wenn man da dieses Konzept eben von dem Mana versteht und richtig interpretieren kann und erst dadurch ist mir dann klar geworden, was die Jacinda da tatsächlich gemacht hat. In der Maori oder in der neuseeländischen Kultur hat es ihren Status gehoben. Also die wurde hoch angesehen dafür, dass sie sagt, ich denke, jemand anderer ist jetzt besser hier, als ich an der Stelle das Land zu führen. Und sie wurde quasi beklatscht. Hier würde so jemand ja mit Spott und Häme überzogen. Was übrigens auch immer wieder mal passiert, wenn man so guckt, wenn eine Ministerin oder ein Minister sagt, mein Mann ist krank, ich trete jetzt hier mal zurück. Ja, natürlich wird so gesagt, ja, natürlich verstehen wir das, aber hintenrum wird gesagt, na, wie kann man nur seine Karriere aufgeben?
Ja, genau. Also eine volle Zustimmung meinerseits. Und das ist ja auch ein Zeichen einer guten Führungskraft, zu wissen, wann ist es Zeit, Leuten, die es besser können, die vielleicht mehr Energie haben, neue Ideen haben, eben halt nicht seinen Platz anzubieten. Und sie wurde ja für ihren Rücktritt auch gefeiert.
Ja, genau. Also finde ich da sehr schön, das unter dem Gesichtspunkt nochmal zu sehen. Nicht eben, es gibt Gewinner und Verlierer, wie bei uns, ne? Wir kämpfen um unseren Posten, wenn du so willst, ne? Dass wir den behalten und alle Vergünstigungen, die damit zusammenhängen, sondern einfach von sich aus zu sagen, ich weiß, jemand anderer ist da besser für geeignet und deswegen gehe ich den Schritt zurück. Finde ich super, also großartige Grundhaltung, muss man da mal sagen. Genau. Ja, das nächste Kapitel, da ist das Wort so schwierig für mich zu lesen, weil kannst du das aussprechen, ohne zu stolpern?
Kaitiakitanga würde ich es sprechen.
Nee, ein schönes Wort und die Übersetzung hier, die gefällt mir eigentlich genauso gut, ist dann dein Beschützergen. Und da haben die Neuseeländer ja auch, also die Maori ja auch eine ganz besondere Haltung, die ich unglaublich toll finde.
Was mir von dem Kapitel noch in Erinnerung ist, dieses Beispiel, dass zum Beispiel Mitarbeitende eine Freistellung bekommen von der Arbeit, wenn zum Beispiel ein Wal gestrandet ist. Also wenn ein Wal gestrandet ist, dann muss der ja feucht gehalten werden, dann muss die Flut abgewartet werden, damit er wieder ins Wasser kann. Und da gibt es wohl so einen Walalarm. Und wenn der piept, dürfen die Mitarbeitenden wirklich ihren Arbeitsplatz verlassen und an den Strand fahren oder gehen. Und ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland vielleicht vergleichbar ist mit der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, und bei denen ist das aber irgendwie so, also sie haben so einen Respekt vor der Natur, einen Respekt vor allen Lebenden. Und von daher ist das für die auch so eine Selbstverständlichkeit, dass sie alles dafür tun, dass sie ihre natürliche Lebensgrundlage eben halt beschützen. Und was in Zeiten, wo Neuseeland ja sehr vom Tourismus auch lebt, ja auch sozusagen ein Muss ist. Ich habe noch kein Land gesehen, was so sauber ist. Ich habe in den ganzen 5 Wochen Neuseeland einmal Müll rumliegen sehen und das war eine Cola-Dose. Aber ansonsten nirgendwo, egal wo man hingekommen ist, es ist überall ordentlich und sauber. Überall.
Irre. Und da finde ich ja auch, also in dem Kapitel zeigen sie es ja auch nochmal, also dieses Kaitiaki heißt ja beschützen. Und ich fand es dann auch so schön, dass die ganz oft in Berufsbezeichnungen auch diesen Begriff mitverwenden. Also ich bin Beschützer, ich bin Mentor von, ich bin also im guten Sinne Aufpasser auf. Also auch das zeigt ja dann schon die Grundhaltung. Und was da auch dazu gehört, das fand ich auch nochmal gut, das ist ein aktives Wort, ne? Also ich warte nicht drauf, dass jemand anderer den Müll wegräumt, der jetzt auf der Straße liegt, rolle vielleicht mit den Augen und reg mich auf, wieso die anderen so schlimm sind, sondern da ist es selbstverständlich, bevor ich jetzt irgendwie auf wen warte, dann räume ich ihn halt weg. Beziehungsweise die lassen ihn ja gar nicht liegen, selber. Aber wenn halt irgendein Tourist da was liegen lässt, zum Beispiel.
Ja, also das Faszinierende an den Konzepten von Mana und Kaitiakitanga ist, dass ihnen eine andere gesellschaftliche Grundhaltung zugrunde liegt als in der westlichen Welt. Also warte nicht auf Hilfe des Staates, sondern tue selbst etwas. Gestalte die Gesellschaft in deinem Rahmen aktiv mit. Jeder kann etwas beitragen, was dann zu einem großen Ganzen zusammenwächst. Zitat aus dem Buch. Herrlich.
Herrlich, habe ich auch hier bei mir notiert und stehen. Und da kommt auch noch mal ein Punkt, ein weiterführender Punkt, der mir super gut gefallen hat, nämlich auch wieder, also ich finde auch immer dieses Gegenüberstellen vom westlichen Verständnis, also unserem Denken. Jeder glaubt ja immer, die eigene Kultur wäre die hochgewachsene und einzig wahre. Aber da noch mal gegenüberzustellen, dass die westliche Kultur, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Nachhaltigkeit geht, die Perspektive vom Ende der Welt hat. Ne? Wir müssen die Welt jetzt retten, damit sie nicht untergeht. Und bei den Maori, die gehen einfach, also nicht weg von, sondern immer vom Anfang aus hinzu. Also wie schaffen wir es, dass es erst gar nicht so weit kommt? Auch das ist einfach eine komplett andere Perspektive, die ich da unglaublich wertvoll finde und die einfach einen anderen Blick auf die Welt zeigt.
Und es färbt ab. Ich habe auch keinen einzigen Touristen gesehen, der dort irgendwie Schaden angerichtet hat oder irgendwas weggeschmissen hat. Also mir ist einmal ein Bonbonpapier aus der Tasche gefallen. Ich habe mich sofort gebückt. Ich hätte als Beleidigung des Landes empfunden, wenn ich das nicht aufgehoben hätte. Also es färbt wirklich ab. Alle sind da in so einer gewissen Verantwortungshaltung und man merkt dieses, wir wollen erst gar keinen Schaden entstehen lassen, auch an dem, wie die Maoris ihre Wirtschaftsunternehmen aufziehen. Ich kann mal so ein Beispiel nennen. Ich war einmal beim Whale Watching in Sri Lanka. Da sind wir mit so einem riesengroßen Boot und neben uns noch 7 oder 8 andere irgendwie aufs Meer raus, mit viel Getöse. Dann wurde irgendwo eine Walflosse gesehen und dann alle Boote dahin und also es war ganz schrecklich. Und ich habe mir vorgenommen, ich mache nie wieder Whale-Watching, wenn ich irgendwo im Urlaub bin. Ich mache das einfach nicht mehr. Und dann hat man mir aber gesagt, ich soll unbedingt mal nach Kaikoura fahren. Das ist ein sehr, sehr schöner Ort, die auch riesengroße Strände haben, wo überall diese Robben rumliegen. Und der hat eine zauberhafte Energie. Und dort gibt es Whale Watch Kaikoura. Das ist ein mehrfach ausgezeichnetes neuseeländisches Naturtourismusunternehmen und wurde in wirtschaftlich schlechten Zeiten gegründet. Also da ist was weggefallen, es wurde nach neuen Möglichkeiten gesucht und dann haben die Maoris gesagt, okay, wir machen eben so sanften Tourismus. Und da gibt es Boote, die wirklich rausfahren und die sind kleine Boote. Und da wird nicht irgendwie angelockt und angefüttert, sondern es ist eher so, wir fahren da raus und wenn wir Glück haben, werden wir eben halt Orcas sehen. Und es wurde überall gelobt. Alle Leute, die dabei waren, haben gesagt, es war ein fantastisches Erlebnis. Die meisten haben eben halt auch manchmal sogar noch Delfine gesehen. Und das zeigt, was entstehen kann, wenn so die Natur verehrt wird, anstatt sie auszubeuten, wie das ja ganz oft bei uns sozusagen der Fall ist. Und das ganz Schöne und also ich habe nicht so eine Wahltour gemacht, weil ich mir dachte, nee, ich habe mir geschworen, das nie wieder zu machen. Ich mache das auch nicht. Und dann war ich einmal auf dem Weg zum Einkaufen und sah eine Flosse aus dem Wasser gucken am Strand und dachte ich, na heute, das ist aber ein großer Fisch, da muss ich mal hin. Auto geparkt hin und dann waren 5 Orcas im Wasser am Strand. Und das war so ein ausdrücklich schönes Erlebnis. Also, ne, ich hätte die Hand ausstrecken können und diese Tiere streicheln können. Und es kam natürlich immer mehr Leute, aber alle waren ruhig, alle haben gestaunt, keiner hat da irgendwelche Sachen gemacht, die ungünstig gewesen wären. Man hat einfach die Natur beobachtet. Man hat einfach Respekt vor der Natur.
Ja, und das ist schön. Das ist eine tolle Geschichte. Weil das erinnert mich dran, also das hat mich auch, natürlich, ich war auch Kanada und wir haben Whale-Watching gemacht, aber da werben die ja damit garantierte Walsichtung und dann ist das so ein Krampf. Also wirklich, wir haben, mein Mann und ich auch mal hinterher, so wie du gesagt, was ist denn das für ein Mist, das da dann mit füttern und hier und dann, ja. Müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber sehr schön, dass du da dieses tolle Beispiel hast mit den Orcas am Strand.
Ja, ich hab mich auch ehrlich gesagt gefragt, wie das denn kommt, dass die zu so einer demütigen Haltung kommen. Und irgendwie habe ich es mir da erklärt, dass die Natur dort so gewaltig ist. Also die haben ja nach wie vor noch so Erdbeben. Es war ja in Christchurch, gibt es so ein Museum, wo so ein riesengroßes Erdbeben auch gezeigt wurde. Die leben ja ständig eigentlich auch so mit einer gewissen Angst vor vor der Natur oder von diesen Naturkatastrophen. Und vielleicht ist deshalb so auch so Demut da, weil die Natur dort viel größer ist und der Mensch eigentlich merkt, wie klein er ist gegen die Mächte.
Ach mein Gott, man muss einfach dieses Buch lesen, vor allem dann auch immer, du hast das am Anfang schon gesagt, aber das will ich an der Stelle immer gerne auch nochmal betonen, dass zu jedem Kapitel dann immer so 10, 15 Reflexionsfragen stehen. Und das finde ich nochmal total wertvollen Inhalt in diesem Buch, weil sie ja auch beide sagen, hey, wir wollen jetzt nicht einfach, hey, du machst jetzt hier das Maori Tralala in deinem Unternehmen und übernimmst da irgendwelche Rituale von denen, sondern es geht ja immer nur darum, wie übertrage ich das in meinen Unternehmer- oder Lebensalltag? Und das schaffen diese Reflexionsfragen einfach total gut. Und aus meiner Sicht, also wenn man sich jetzt nur mit seinem Unternehmen beschäftigen möchte, könnte man sogar die Kapitel alle weglesen und nur die Reflexionsfragen für sich beantworten und hätte einen großartigen Workshop-Tag, ohne was über Maoris zu wissen. Aber durch diese Verbindung bekommt halt einfach nochmal eine spannende Bedeutung, weil die das halt auch leben und praktizieren.
Ja, also kann mich noch an eine Frage erinnern. Wann habt ihr das letzte Mal auf das Mana-Konto eingezahlt und wann abgehoben? Das war so eine Frage, wo ich dachte, ja, ne, Treffer.
Ja, genau. Nee, und das nächste Kapitel, das heißt ja dann Whanau, die Familie, die Geschichte von Zugehörigkeit. Und da fand ich den Zusammenschluss zu Unternehmen sehr schön, weil sie doch ein bisschen bissiger werden im Sinne von, ja, natürlich liest man auf Webseiten immer gerne mal, wir sind hier alle eine Familie und arbeiten auf Augenhöhe. Und dann wird einem da halt ein bisschen schon mal der Zahn gezogen, so von wegen, naja, solange wir in einer Unternehmenskultur in einer hierarchischen Leben von einer ist der Chef und der bezahlt das Gehalt und der andere folgt den Anweisungen und erhält dafür das Geld, ist mit Familie halt nicht wirklich so weit her, weil es immer noch Konsequenzen hat oder befürchtet werden, wenn man die Wahrheit man wirklich sagen würde, oder wenn die Leistung halt nicht ganz so passt. Also da muss man schon aufpassen. Stimmt das, was da auf den schönen Werbewebseiten und jetzt mit New Work und vor allem auch Benefits für die Mitarbeiter immer propagiert wird, damit die Mitarbeiter die fehlenden bei uns anfangen? Und das wird dann noch mal sehr schön gezeigt, dass Familie dort wirklich als Wert gelebt wird.
Das hat mich, also dieses Kapitel hat mich auch total beschäftigt. Und das sind so zwei Sätze, die mir noch so in Erinnerung sind. Also, Fanau oder wie immer man es auch ausspricht, ne, fängt einen auf und man ist Teil von etwas Größerem. Das war so ein Satz. Oder die Maori leben nicht mit, sondern füreinander. Ja, das, also. Das sind einfache Sätze, aber die Größe dieser Sätze hat mich wieder tief beeindruckt.
Ja, und da finde ich sehr schön, also genau dieses wird es gelebt, dieses Selbstverständnis von wir sind füreinander da. Und da ist ja das schöne Beispiel, also wenn du dort als Frau ein Kind bekommst, dann steht halt, also du bittest gar nicht drum, aber die Nachbarin steht in der Tür und bringt dir einen Kuchen mit oder irgendwer sagt, ich nehme dir mal dein Kind ab, damit du mit deinem Mann noch mal einen netten Abend haben kannst und so weiter. Und das sind alles da muss man nicht drum bitten, oder das ist auch kein, ich gebe dir was und dann will ich was zurück von dir, sondern das ist einfach eine Gemeinschaft, die wir da leben. Und das, also da habe ich jetzt ein schönes Beispiel. Wir leben jetzt seit 2 Jahren hier in einer kleinen Neubausiedlung mit einer Nachbarschaft, wo genau das gelebt wird, und ich liebe es. Also ich war krank letztes Jahr, war im Krankenhaus, und alle sind immer vorbei. Mein Mann, also der braucht das nicht, der kocht normalerweise sowieso für uns und es ist alles großartig, wie er das managt. Aber alle so, oh, brauchst du was, Erwin? Wir sollen mal dir was bringen und hier und da. Also dieses ganz Normale, ohne dass auch eine Gegenleistung erwartet wird, sondern wir wissen, da braucht jemand Hilfe und dann gucken wir halt, dass wir miteinander das alles managen. Das trägt einen auch noch mal. Besser, und man merkt dann, oh Gott, ich kann mich da entweder fallen lassen oder man wird schneller gesund oder was auch immer. Also, das fand ich total wertvoll.
Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich habe auch ganz tolle Nachbarn, die ich hier mit grüße. Die müssen dann auch alle den Podcast hören, logisch. Genau. Mir fällt da noch ein, dieses Verbundensein mit etwas Größerem, wie wichtig das ist. Also, dass wir das einfach auch brauchen. Ich bin ja in dieser Community-Haltung erweitern von Martin Permantier. Und da haben wir auch bei diesem Abend, wo wir über die Kogis gesprochen haben, das ist so ein Volk aus Südamerika, dass die zum Beispiel eine Ehe zu dritt machen. Also ein Mann, eine Frau und die Erde. Also das gehört mit zu dieser Familiengründung dazu. Und das ist doch schon wirklich beeindruckend, dass sich nicht jeder nur um sein eigenes Ding schert, sondern dass man das große Ganze gleich mitdenkt. Und manchmal kann man ja auch so denken, na ja, mit Familie, also ich meine, man kennt das ja auch so ein bisschen, ne? Familie gibt's ab und zu auch mal Familienstreit und dann nervt die Familie auch und dann muss man wieder zum Geburtstag von Tante Erna fahren und so weiter. Und das kann ja auch so was Belastendes haben und auch so, also ne, so mit einigen hatte ich gesprochen, die meinten dann, ja, diese ganzen, ne, die Völker, die sind ja dann auch so in einer gemeinschaftsbestimmten Haltung, wo eben halt immer so man in der Masse sein muss und auch keiner so mit seinen Fähigkeiten hervorstechen darf. Also man muss sich dann immer so gleich machen mit der Gemeinschaft. Und bei den Maoris habe ich das so verstanden, dass das nicht so ist, sondern dass jeder Einzelne eigentlich richtig gefördert wird. Also jeder muss so sozusagen sein Talent oder das, was er hat, was ihn ausmacht, auch, sage ich jetzt mal, wirklich entfalten können. Und da unterstützt die Gemeinschaft. Und was mich wieder fragen lässt, ist das wirklich ein Volk, ne, wo wir uns überlegen fühlen, oder ist es eher so, nee, wir könnten mal zu den sozusagen, ich sage jetzt mal, hochschauen, weil die in wesentlichen Punkten ja scheinbar doch weiter in ihrer Entwicklung sind als wir.
Ja, wobei ich da also jetzt bei diesem Lesen Ich habe bewusst, ja, man muss einfach mal versuchen, von diesem Vergleichenden vielleicht wegzukommen oder Vergleichenden im Sinne von besser, schlechter, sondern ich finde eigentlich das Gute an dem Buch, also das machen die ja gerade auch nicht, sondern dieses, okay, einfach mal hingucken, neutral, vielleicht mal versuchen, seine eigenen Werte und Weltvorstellungen so ein bisschen nach hinten zu schieben und dann einfach zu gucken, hey, was gibt's denn dort, was mich inspiriert, wo ich für mich was lernen kann, um zu wachsen, um für mich, dann sind wir wieder beim Einzelnen, ein besseres Leben zu führen. Und was können wir in unseren Unternehmen davon übernehmen? Und ich glaube, das ist immer, aber das ist auch so wieder so, ich glaube, so ein westliches Ding. Wir sind ständig am, wer ist besser, wer ist schlechter. Ne? Da müssen wir echt aufpassen. Also bin ich ja auch so, ich bin ja auch so ein Ehrgeizmensch, dass man das mal einfach locker loslassen. Und ich glaube, das ist genau eines der Grundhaltungen der Maori, dass die eben nicht immer, ich bin besser als du oder wenn du besser, wenn ich eben das Gefühl habe, so dann sind wir ja wieder bei Mana, wenn ich das Gefühl habe, du kannst etwas besser als ich, dann schätze ich das wert, dann respektiere ich das und sage, okay, dann ist vielleicht besser, du machst es als ich. Und dann, also da schließt sich dann ja auch der Kreis, also diese Werte, die da beschrieben werden in den einzelnen Kapiteln, die hängen ja auch dann wieder zusammen. Also das ist immer schön da. Man guckt auf das eine und dann landet man wieder beim anderen, mich dann ja auch immer beim Weiterdenken beflügelt.
Ja, also du hast das ja schön eigentlich auf den Punkt gebracht, und so kann man eigentlich das ganze Buch ja verstehen, eben halt, ne, dieses Buch zu nutzen, die Seiten, die bei den Maoris eben halt besonders sind. Also was davon können wir uns eigentlich mehr in unseren, in Alltag, in unsere Organisation holen?
Ja, und wir könnten über dieses Buch noch lange, lange, lange reden, aber wir müssen den Ab oder nicht. Ich möchte den Abschluss finden. Aber was wir auf alle Fälle nicht auslassen dürfen, ist einmal noch über Hakka sprechen.
Und Angela, um ehrlich zu sein, wir müssen einmal auch noch über die Frauen sprechen. Also wir müssen ganz kurz noch über Fahine, die weibliche Urkraft, sprechen, weil an dem Kapitel hat mir doch so gut gefallen, dass bei denen diese Gleichberechtigung der Geschlechter eben halt, ne, diese Mann und Frau sind gleich wichtig und auch symbiotisch, dass das in diesem Buch so schön beschrieben ist. Und ne, diese Maori-Frauen, die sind stark, sie sind unabhängig. Ich hatte auch eine wirklich wunderschöne Begegnung mit meiner Maori-Frau, die mir ihr Kind-Tattoo erklärt hat, das sagt, woher sie kommt und ne, dass sie nicht verheiratet ist und so weiter. Sie hat mir auch ihre ganzen Tattoos auf dem Rücken gezeigt, woran man ablesen kann, wer ihre ganzen Ahnen sind. Also ihre ganze Ahnenreihe ist da tätowiert. Und das ist etwas ganz Tolles, was ich auch in diesem Buch so schön fand, dass die Frau wirklich stark und unabhängig ist. Und das würden wir doch uns eigentlich bei uns auch wünschen. Ja, so gleiche Bezahlung, also so die Wichtigkeit von Männern und Frauen, das ist ja wie Yin und Yang, sage ich immer. Es braucht beides halt, wenn wir das viel mehr in den Fokus nehmen würden.
Ja, und da finde ich auch schön, also da muss man, das muss man dann auch wieder so auf sich wirken lassen. In dem Kapitel heißt ja die Erkenntnis, gleiche Rechte haben ist mehr als Gleichberechtigung, weil bei Gleichberechtigung ist der Ausgangspunkt, Frauen haben ein Defizit. Und die müssen wir jetzt hochhieven. Bei gleiche Rechte haben ist klar, dass eben jeder seine Stärken hat, jeder gleiche Rechte hat und dass von vornherein alles auf Augenhöhe stattfindet. Finde ich auch nochmal so einen sehr durchdenkenswerten Ansatz.
Und ich musste erst viele, viele Jahre in der Bundesrepublik sozusagen leben, um festzustellen, dass das ja überhaupt gar nicht da ist. Ich bin bis vor wenigen Jahren wirklich mit dem aufgewachsen, dass Männer und Frauen gleich sind, weil ich bin so aufgewachsen. Bei uns gab es auch keinen Unterschied in der DDR. Da hat die Frau genauso gearbeitet wie der Mann. Und es war wirklich, also vielleicht vor 3 Jahren, wo mir dann mal bewusst ist, nee, das ist ja wirklich völlig anders. Und dort habe ich das eben halt auch gemerkt, halt, dass es da keine Unterschiede gibt. Und das fand ich wirklich, wirklich nachahmenswert. Und Genau, es war jetzt noch mal so ein Schlenker von mir. Jetzt darfst du zum Hacker kommen.
Genau, weil da habe ich was gelernt. Also natürlich mit Hakka ist dieser rituelle Kampftanz, den ich zumindest jetzt aus diesem Rugby-Spielen kenne. Das ist ja das, womit, durch was es berühmt ist. Diese, wie heißt die Mannschaft? All Blacks. Diese neuseeländische Rugby-Mannschaft kann man auch auf YouTube sich anschauen. Und das war für mich eher, also ich sage jetzt mal den abwertenden Begriff so Folklore-Gedöns. Und mir war gar nicht klar, welche Bedeutung das tatsächlich hat. Und das wird hier nochmal beschrieben. Das ist es natürlich ist es ist kein Kriegstanz per se, sondern es ist eher, wie sich die Gruppe gemeinsam stark macht für eine Aufgabe. Und es ist auch immer eine Geste des Respekts der Aufgabe oder den anderen, dem Gegner gegenüber. Und da fand ich wirklich, und dann habe ich mir eben einen dieser Haka angeguckt, von den All Blacks. Und da ist mir erst klar geworden, also die blicken ja immer ihren Gegner an. Wenn du dir hier Teambilder anschaust von Mannschaften, dann stehen die immer im Kreis, haben sich im Arm und gucken in die Mitte auf sich. Die gucken nicht nach draußen. Und es ist der große Unterschied, der mich sehr beeindruckt, dass die sagen, ich gucke den Gegner an, ich zeige meine Stärke, und jetzt aufs Unternehmerische bezogen. Ich will doch wissen, was da draußen passiert. Ich will wissen, wem und was ich begegne, damit ich damit umgehen kann. Und da wusste ich nämlich auch nicht. Ich dachte, Hakka ist halt ein Tanz nach einer Abfolge. Es gibt ja eigene Choreografen oder Komponisten, die für verschiedene Anlässe dann den Haka komponieren. Also das fand ich, das hat mich total beeindruckt oder bewegt mich auch, dass das eben ein Zeichen des Respekts ist und ein Zeichen der Gruppe. Und je nachdem, wie stark der Gegner eingeschätzt wird oder die Aufgabe ist oder die Verbundenheit, desto anders wird dieser Tanz komponiert.
Mir ist dann auch in Erinnerung geblieben, dass es für diese Erdbeben, nach dem Erdbeben in Christchurch, für die Jugendlichen einen extra Haka gab. Und ich erinnere mich noch daran, dass im Buch stand, dass man diesen Haka nicht einfach irgendwo so übernehmen kann und überall jetzt Haka draufschreiben kann auf Produkte oder das nachmachen kann oder, sondern dass es wirklich eben halt wie ein Kulturgut ist von den Maoris, was es auch zu schützen gilt. Das habe ich noch so im Kopf vom Lesen.
Ja, genau. Aber also für mich war wirklich dieses, ich wende mich der Aufgabe, dem Gegner damit zu. Ich schaue ihn an, zeige natürlich auch meine Stärke und eben nicht dieses, wir sind im Spielerkreis verschlossen, weil das ist natürlich auch so eine Geschichte jetzt in der westlichen Teamkultur, sage ich mal. Wir gucken, wir machen immer eine Nabelschau statt eine Außenbetrachtung. Und das fand ich dann nochmal sehr, sehr wichtig. Und mir ist dann nochmal, weil du das auch gesagt hast, dieses so typische Motivationsgurus. Ich war mal bei Tony Robbins bei so einem riesen Event, wo man dann über glühende Kohlen gelaufen ist und behauptet wurde, wenn du das schaffst, schaffst du alles. Letztlich war nur Zweck und Ziel, dass wenn du das schaffst, dann kaufst du bei uns den doppelt so teuren nochmal Motivationskurs. Und dieser Haka ist halt wirklich ein Kulturgut, ein schützenswertes, das man nicht übernimmt oder irgendwie jetzt nachtanzt und dann ist alles happy, happy, sondern einfach nur mal für sich die Bedeutung wirken lässt und dann überlegt, was würde unserem Unternehmen ein Gemeinschaftsgefühl geben, ein Teamgefühl und wie können wir damit aber auch die Außenwelt mit einbeziehen?
Und es geht dabei eben halt immer um echte Verbindungen, nichts Aufgesetztes, keine Masken, sondern wirklich so tiefe Beziehungen zu den Menschen, nicht zur Mitwelt. Und das setzt ja eigentlich voraus, dass wir mit uns selber in Verbindung sind.
Und dann nehmen wir das doch als Abschlusssatz, dass das wirklich auch in diesem Buch gezeigt wird, wie wir uns verbinden mit uns, mit der Außenwelt, mit anderen und dann ein gutes Unternehmens- und auch ein gutes persönliches Leben gelingt.
Sehr schön. Danke an Rebecca und Nikolas für das tolle Buch. Danke Angela für dieses super schöne Stöbern in Erinnerung.
Genau, und sehr schön, dass du dieses Buch mit mir geteilt hast und auch deine Neuseeland-Erlebnisse. Danke dir, Steffi. Ich freue mich schon aufs nächste Buch und gibt bestimmt auch wieder eins mit uns beiden. Danke
Danke.
dir. Ciao.
Tschüss.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.